Deutschlandfunk Kultur Interview.
An Ostern für den Frieden demonstrieren, das hat Tradition seit mehr als 60 Jahren. Und der russische Krieg gegen die Ukraine schafft für diese Tradition ungeahnte Aktualität, wie er sie auch in Frage stellt. Die Forderungen werden ja lauter, dass auch Deutschland der Ukraine schwere Waffen liefert. Und das ließe sich nur schwer vereinbaren mit der pazifistischen Idee hinter den Ostermärschen. Tobias Dibiel ist Politikwissenschaftler und stellvertretender Direktor am Institut für Entwicklung und Frieden der Universität Duisburg. Schönen guten Morgen, Herr Dibiel.
Guten Morgen, Frau Welti.
Frieden schaffen ohne Waffen, das ist ja jahrzehntelang das Motto gewesen, auch für die Ostermärsche, ein überholtes Motto.
Ich denke nicht, dass es völlig überholt ist. Es ist die Frage, wie man es interpretiert. Wenn man sagt, wir brauchen Frieden ganz ohne Waffen sofort, dann ist man heute in Erklärungsnot. Aber das Motto, das in den 80er Jahren geprägt wurde, hieß auch, wir arbeiten darauf hin und Frieden kann dauerhaft nicht mit Waffen geschaffen werden. Und das ist heute nach wie vor aktuell.
Inwieweit müssen sich auch Pazifistinnen und Pazifisten an den Gedanken gewöhnen, dass womöglich mehr Waffen für mehr Frieden sorgen?
Das muss ich zum einen erstmal beweisen tatsächlich. Und Pazifistinnen und Pazifisten haben tatsächlich eine Alternative, indem sie sagen, man muss aus der Kriegslogik ausbrechen und immer daran denken, dass am Ende auch Verhandlungen notwendig sind. Und das wird in der derzeitigen Aufrüstungsdynamik vernachlässigt. Von daher denke ich, dass Pazifistinnen und Pazifisten auch eine wichtige Stimme nach wie vor sind.
Aber der UN-Generalsekretär hat ja schon zugeben müssen, dass eine Verhandlungsmission oder die Aussicht auf Verhandlungen jetzt gerade gar nicht zur Debatte stehen.
Im Moment steht es nicht zur Debatte. Tatsächlich ist es ja gescheitert, humanitär auch einen Waffenstillstand zu schaffen. Aber wir müssen uns überlegen, wie kommt man wieder zurück irgendwann an den Verhandlungstisch und was bietet man dort an? Und wir haben im Moment eine Logik, wo das fast verbaut wird, indem man die Gegenseite auch öffentlich sehr hochrangig so bezeichnet, dass es unmöglich ist, sich wieder in die Augen zu schauen.
FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff bezeichnet potenzielle Teilnehmende an den Ostermärschen als die fünfte Kolonne Putins. Hat das einen wahren Kern?
Also ich schätze Alexander Graf Lambsdorff sehr als ausgewogenen und besonnenen Politiker. Ich denke, hier hat er sich in der Wortwahl vergriffen. Die fünfte Kolonne, das heißt ja, es sind subversive Kräfte, mit denen im Ausland sympathisieren. Das haben wir zuletzt eigentlich von Heiner Geißler, dem früheren CDU-Generalsekretär, gegenüber der SPD gehört in den 80er Jahren. Ich denke, das geht am Kern der Sache vorbei. Aber viele in der Organisation der Ostermärsche müssen durchaus ihre Weltbilder revidieren. Mir gefallen dann nicht alle Aufrufe.
Welchen haben Sie da besonders im Hinterkopf?
Ich habe verschiedene gelesen. Im Vorfeld wichtig ist ja, und deshalb auch ist dieses Pauschalurteil problematisch, die Ostermärsche werden dezentral organisiert. Und beispielsweise beim Ostermarsch Rhein-Ruhr vermisse ich die klare Verurteilung des russischen Angriffskrieges, wie wir sie beispielsweise in Bonn auch finden. Auch die Bezeichnungen und die Forderungen sind zum Teil etwas altbacken und richten sich dann primär an die NATO und an die Bundesregierung. Und es fehlt in einigen der Aufrufe die klare Positionierung gegenüber Russland. Das ärgert mich auch. Aber fünfte Kolonne, damit nimmt man die Gegenseite nicht ernst und tatsächlich, man verleumdet sie ein Stück weit.
Welchen Mentalitätswechsel sehen Sie insgesamt in der Gesellschaft, wenn eine Bedrohung so nahe kommt wie jetzt durch den Krieg gegen die Ukraine?
Die Deutschen sind ja sehr zurückhaltend, was die Befürwortung von Waffenlieferungen und von Gewalt anbetrifft. Und die Bevölkerung,
na, da hat sich aber jetzt auch viel geändert in kürzester Zeit.
Würde ich Ihnen völlig recht geben. Die Bevölkerung ist dort immer einen Schritt der Regierung auch hinterhergegangen. Und zunächst gab es dann im März eine Befürwortung von Waffenlieferungen, eine Skepsis gegenüber schweren Waffen. Das hat sich nach jüngsten Umfragen geändert. Das heißt, hier haben wir tatsächlich einen Mentalitätswandel in der Bevölkerung oder auch einen Stimmungswandel zum Teil. Insofern, dass natürlich immer wieder stark an mediale Bilder gekoppelt sind, die aus meiner Sicht auf Tatsachen beruhen, die aber auch zu sehr schnellen Entscheidungen führen.
Glauben Sie, dass die Ostermärsche und die Friedensdemonstrationen in diesem Jahr mehr Zulauf bekommen?
Ich denke, sie bekommen etwas mehr Zulauf. Sie werden aber aus meiner Sicht nicht die Breite der Friedensdemonstrationen erreichen, auch die Breite der Bevölkerung, die wir unmittelbar nach Kriegsbeginn gesehen haben, beispielsweise an dem Sonntag nach Kriegsbeginn in Berlin bei der großen Friedensdemo Rosenmontag in Köln, wo 250.000 Menschen auf die Straße gingen. Das war ein breites Bündnis. Ich sehe diese Breite bei den Ostermärschen nicht.
Warum ist das so? Haben wir uns schon so sehr an die Kriegshandlungen gewöhnt?
Na, ich denke, das Problem bei den Ostermärschen ist tatsächlich, dass sie im Unterschied zu den End-70er, 80er Jahren, auch zu den Kriegsdemonstrationen gegen den Irakkrieg, auf einen Kern zurückgefallen sind, der sehr orthodox in alten Weltbildern denkt und dass man damit junge Generationen und auch Menschen, die zum Beispiel sehr stark gegen den Krieg sind, aber auch Waffenlieferungen gegenüber offen sind, nicht mit auf die Straße holt. Und damit erreicht man nicht die Mobilisierung, die möglich wäre.
Welchen Einfluss haben andere Bewegungen, wie zum Beispiel Fridays for Future?
Ja, es ist von Fridays for Future aus meiner Sicht nicht geschafft worden, aber auch von der Friedensbewegung nicht geschafft worden, die Brücke zu bauen. Wenn wir uns die Ostermarschaufrufe anschauen, sehen wir natürlich, dass auch der Klimawandel eine Rolle spielt, auch die Solidarität mit Flüchtlingen. Aber die beiden, sage ich mal, Themen eng zu verschränken, das ist noch nicht gelungen und auch nicht gemeinsam Organisationen herauszubilden, die solche gemeinsamen Aufmärsche auch ermöglichen würden.
Ist das auch eine Altersfrage, so 15 gegen 50?
Ja, man muss sogar noch höher gehen, 15 gegen 60 vermute ich. Also tatsächlich ist die Friedensbewegung bei den über 60-Jährigen überverhältnismäßig stark vertreten. Danach gibt es eine Generation, die sehr schwach vertreten ist. Es werden jetzt Jüngere auch zur Friedensbewegung wieder kommen, das ist keine Frage. Aber man schafft es nicht wirklich, Brücken zu bauen und sich zusammenzusetzen und zu überlegen, wie kann man dort eine gemeinsame Basis schaffen. Und das war immer für große Demonstrationen die Ausgangslage, dass man sich zusammentut, auch Kompromisse schließt.
Verstehen wir in dieser Debatte nach diesem Osterwochenende, was denken Sie, was da an Botschaften gesendet und gesetzt wird?
Ich rechne ehrlich gesagt nicht mit ganz neuen Botschaften. Die Botschaften der Ostermärsche sind stark gegen das 100 Milliarden Aufrüstungsprogramm, gegen eine weitere atomare Eskalation. Das ist auch gerade das Letztere sicherlich ein wichtiger Punkt. Ich glaube, ein wichtiger Akzent ist auch die Solidarität mit Flüchtlingen. Das sollte man nicht unterschätzen, weil jetzt die wahren Zahlen natürlich auch zutage treten. Ich rechne aber nicht damit, dass die Ostermärsche einen konkreten Vorschlag bringen können, der uns bei einer Waffenruhe wieder an den Verhandlungstisch mit neuen Optionen bringt.
Politikwissenschaftler Tobias Debiel vom Institut für Entwicklung und Frieden an der Universität Duisburg. Herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, danke auch von meiner Seite.